Top Shelf, der Leadership-Podcast für Konsumgüter und Handel mit Dr. Marcel Hane und Florian Schmitz.
Willkommen bei Top Shelf, dem Podcast für FMCG und Handel. Heute mit der Folge Nummer 8. Und Florian, du darfst uns verraten, wer denn heute unser Gast ist.
Also wir lernen heute Dr. Steffen Hahn kennen. Er ist der CEO von Fiskars. Und wir haben ihn aus, ihr werdet es sehen, ganz verschiedenen Gründen eingeladen. Erstmal hat er eine sehr spannende Karriere. Also einer der, unser wiederkehrende Thema ist eben dieser Dreiklang von Industrie, Beratung, Handel. Und Steffen checkt zwei dieser Boxen. Er ist aus der Industrie zu McKinsey und dann zurück in die Industrie gewechselt. Und aus einer persönlichen Perspektive schätzen wir an ihm eine ziemlich seltene Kombination aus einer sehr hohen analytischen Klarheit und einer sehr nüchternen Kommunikation, aber gleichzeitig mit einer hohen Wertschätzung und Menschenorientierung. Und wir haben ihn erlebt als einen intellektuell fordernden Gesprächspartner, sehr selbstreflektiert und freuen uns deswegen auch sehr auf das Gespräch mit ihm.
Dann starten wir direkt rein. Lieber Steffen, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, schön, dass du da bist.
Starten wir auch direkt rein. Steffen, ich glaube, es ist ganz gut, wenn du einmal dich vorstellst, deine Rolle bei Fiskars und ein bisschen was auch zum Unternehmen sagst, damit es alle auch einsortieren können.
Ja, sehr gern. Also ihr habt ja einen Teil der Vorstellung schon vorweggenommen. Ich bin jetzt seit Januar letzten Jahres, 2024, bei Fiskars. Ich kenne das Unternehmen schon länger, bin jetzt an Bord. Wir haben, es ist eine Gruppenorganisation, wir haben zwei Geschäftsbereiche. Ich bin für den einen Geschäftsbereich der CEO und es ist ein internationales Unternehmen. Das heißt, ich bin weltweit unterwegs. Wir haben ungefähr die Hälfte des Geschäfts in den USA und Kanada, die andere Hälfte in Europa und Asien. Also es ist spannend, viele verschiedene Kategorien. Ich habe bisher eine gute Zeit da gehabt. Das Marktumfeld ist ja sehr herausfordernd, aber insgesamt wirklich eine tolle Rolle. Und ich bin gespannt, was ihr für Fragen heute an mich habt.
Ja, vielleicht zum Einstieg noch mal ein bisschen mehr Kontext auch zu Fiskars. Also es sind ja verschiedene Marken. Du hast schon angedeutet, es ist ein globales Geschäft, aber Schwerpunkt USA, Europa. Gib doch mal den Überblick.
Ja, also wir haben ganz unterschiedliche Produkte. Die Gemeinsamkeit ist, dass es alles Schneidwerkzeuge sind im größeren Sinne. Fiskars hat, das wissen wahrscheinlich viele nicht, die moderne Schere erfunden, also mit dem Plastikgriff, der ergonomisch geformt ist. Wir haben Äxte, wir haben Gartengeräte, wir haben Küchenaccessories, vor allen Dingen in den Nordics, also in Skandinavien, Finnland, Pfannen, Töpfe. Also es ist wirklich ein organisch gewachsenes Unternehmen über inzwischen 376 Jahre. Wir sind in allen großen Märkten präsent, hauptsächlich in Industrienationen. Und es ist wirklich ein dynamisches Umfeld. Und eine der Dinge, die Fiskars wirklich immer ausgezeichnet hat, war immer wieder auch mit den Konsumentenbedürfnissen mitzugehen, zu innovieren und neue Dinge anzubieten.
Wie unterscheiden sich denn die Märkte aus Fiskars Perspektive? Also gibt es Dinge, die in den USA super funktionieren, Europa gar nicht zum Beispiel?
Wenn man überlegt, wie die Märkte entstanden sind mit unserer langen Historie, ist viel organisch gewachsen. Ja, das heißt, wenn du in einen Markt eintrittst, da gibt es bestimmte Konsumentenbedürfnisse, die du dann entsprechend versuchst zu bedienen. Und das hat dazu geführt, dass wir natürlich nicht das eine Fiskars global sind, wie jetzt große FMCG-Marken, ja, die alle kennen, die wirklich überall gleich sind, sondern wir haben schon lokale Nuancen. Wir haben ein sehr großes Scherengeschäft und Kreationsgeschäft in den USA. Im südlichen Teil von Europa und in Zentraleuropa sind wir viel mehr als Gartenmarke bekannt. Im Norden eher wirklich tatsächlich als die WMF, ja, wenn man mal sagen würde, oder Rösle. In Deutschland sind wir mit Fiskars in Finnland und in Skandinavien.
Da kommt man bei euch nicht vorbei. Also ich bin ja selbst viel auch in den Nordics unterwegs. Georg Jensen eigentlich überall zu sehen. Ja,
ja, genau. Auch das, genau.
Ja, genau. Und du hast ja schon angesprochen, der Markt ist aktuell ein bisschen schwierig im Durables, im DIY-Bereich. Was ist denn so die Perspektive? Was würdest du sagen, der Blick auf 26 ist ja jetzt nicht so weit. Wir sind schon mittendrin. Und 27, 28?
Also ich glaube, grundsätzlich entdecken Konsumenten wieder mehr den Wunsch, Dinge selber tun zu wollen. Ja, Digital Detox ist ein großes Thema. Also ich bin langfristig bin ich sehr optimistisch, dass Menschen auch wieder mehr selber machen wollen. Zu Hause ihr Umfeld gestalten, kochen. Es gibt ja so einen Retro-Trend so ein bisschen. Eben auch Handarbeit, ist verschiedene Dinge. Sticken, häkeln ist wieder groß im Kommen. Kurzfristig, glaube ich, bleibt es schwer. Wir haben natürlich viele Krisenthemen, Venezuela, Taiwan, Ukraine, solche Fragen, Zölle. Es gibt natürlich sehr viele Dinge, die den Bürger jetzt erstmal negativ beeinflussen in seiner Wahrnehmung und in seiner Sicherheit, wie es ökonomisch weitergeht. Und da halten die Leute natürlich traditionelles Geld eher zusammen. Und entsprechend wirkt sich das kurzfristig auf den Markt aus. Aber langfristig bin ich sehr optimistisch.
Mhm. Und um den Bogen auch wieder auf dich zu schlagen, mit welcher Mission, mit welcher Ambition bist du denn bei Fiskars angetreten im letzten Jahr und in diesem Jahr?
Das ist wirklich eine sehr interessante Frage, weil ich natürlich so ein bestimmtes Playbook hatte, auch aus meiner Beraterzeit, wie man, wenn man in so eine Rolle reinkommt, startet. Ich bin allerdings bei Fiskars reingegangen, nachdem es relativ häufige Wechsel gab vor mir, und habe gesagt, statt jetzt zu sagen, wo wir in 5 Jahren sein wollen, sage ich erstmal, was ist jetzt der nächste Schritt? Ganz bewusst keine Vision, nicht dieses ganze Playbook, sondern erstmal zu sagen, ich will erstmal verstehen, wo wir stehen und warum, was Vorgänger von mir gesagt haben und dann organisch zu entwickeln, wie, was ist jetzt der kurzfristige Horizont, was machen wir nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Quartal und dann sozusagen den Scheinwerfer immer weiter nach vorne gerichtet und eine immer längerfristige Perspektive entwickelt.
Das heißt, wichtig war dir erstmal Strategie zu schärfen oder auch zu sagen, was sind jetzt die Low-Hanging-Fruits, die du einfach direkt mitnehmen kannst?
Also es gab ein paar Dinge, die ich schon vorher mir vorgenommen hatte, bevor ich überhaupt angefangen hatte, aufgrund meiner Observation und was ich schon mit anderen Kollegen, die da waren, auch schon besprochen hatte. Innovation war ein Riesenthema für mich von Tag 1, dass ich gesagt habe, wir brauchen mehr Innovation. Und dann gab es andere Themen, wo ich gesagt habe, ich habe gar keinen Plan, sondern ich will zuhören und lernen und dann quasi aus dem Gehörten mir selber erstmal ein Bild formen und dann zu sagen, in welche Richtung muss es gehen.
Wie war das für die Organisation?
Ich glaube, sehr angenehm, weil man natürlich immer die Gefahr läuft, wenn man relativ schnell sagt, wo es hingehen soll, dass man es unter Umständen falsch einschätzt. Und weil diese vielen Wechsel vorher passiert sind und weil wir natürlich, das war die Post-Corona-Zeit, Umorganisation, Kostendruck, es gab ja sehr viele Großthemen. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, wenn man diesem Verlangen selber erliegt, schnell Klarheit zu schaffen, aber möglicherweise die Organisation am Ende in die falsche Richtung lenkt, weil man einfach noch nicht genug verstanden hat, was gerade die Organisation und der Markt braucht.
Wie viel Zeit hast du dir dafür genommen? Klingt super spannend.
Ja, es gibt ja immer diese klassischen 100 Tage. Ich habe die ersten Weichenstellungen schon nach 3 Wochen gemacht, zum Beispiel Innovation. Das gesamte globale Leadership-Team haben wir in Finnland zusammengebracht und haben direkt gesagt, was machen wir jetzt fürs nächste Jahr? Weil ich dachte, da brauche ich keine 100 Tage für. Das ist ein No-Regret-Move, ja, würde man in der Beratung sagen. Und da gab es andere Themen, zum Beispiel die Vision, wo wir 2030 sein wollen. Da habe ich heute gerade ein Gespräch gehabt hier in Deutschland und habe gesagt, ich sage euch das noch nicht, weil ich erst mal sehen will, was das, was wir jetzt in den Markt bringen, wie viel Traktion wir da bekommen, um dann sicher zu sein, dass die Richtung, die wir vorgeben, dass wir das auch tatsächlich exekutieren können. Also ich habe da keinen Zeitdruck. Wir mussten die nächsten Schritte kurzfristig definieren, aber wir brauchen jetzt nicht auf alles die Antwort. Also da bin ich auch ehrlich zu mir und zur Organisation. Ich glaube, das wird geschätzt.
Ja, unglaublich spannend. Jetzt hast du zweimal schon den Begriff Beratung mit reingebracht aus deiner Karriere. Ganz gestartet bist du aber ursprünglich im Konsumgüterbereich.
Ganz genau.
Bei klassisch P&G die Laufbahn durchgelaufen. Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, also ich bin tatsächlich ganz klassisch. Nach dem Studium habe ich in Schwalbach angefangen, hier um die Ecke, bei P&G. War da eine relativ kurze Zeit. Ich wurde direkt am Anfang rekrutiert für das damals europäische Headquarter in Genf und habe hier sozusagen 4 Monate erstmal den Markt an der Front erleben dürfen. War dann in Genf fast 7 Jahre. Und dann hat mich P&G nach Stockholm, wo ich auch heute noch wohne, geschickt und hat gesagt, okay, jetzt gehst du in eine Market Development Organization, so hieß das intern, und bist da quasi wieder nah am Handel dran. Also ich habe bei P&G alle Rollen gemacht, die man machen kann. Globale GBU hieß das, Global Business Unit, europäisches Team in Genf und dann quasi die Marktorganisation direkt am Kunden, was super spannend war. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit und möchte es auch nicht missen.
Und dann wurde die Lernkurve irgendwann ein bisschen flacher und du hast dir einen neuen Horizont gesucht.
Ja, genau. Also ich habe parallel zu der P&G-Zeit habe ich meine Doktorarbeit geschrieben, was enorm spannend war. Es war sehr aufwendig, aber ich kann es empfehlen, wenn man immer dieses Wechselspiel hat von Theorie und Dinge lesen und Frameworks verstehen, ja, im Neudeutschen, und auf der anderen Seite täglich die Dinge dann noch anwenden zu können. Das war unglaublich, eine unglaublich tolle Zeit. Aber ich habe irgendwann dann gemerkt, dass es repetitiv wurde. P&G hat eine sehr starke Kultur mit ganz vielen Vorteilen. Aber irgendwann hast du das Gefühl, jetzt habe ich das Modell verstanden. Und egal welche Marke, es ist halt der Annual Cycle, wird dann halt irgendwann auch repetitiv. Und ich für mich war Komfort nie ein Entscheidungskriterium. Ich dachte dann irgendwann, ich brauche jetzt mal was Neues. Ich brauche wieder einen Stimulus. Ich will irgendwie wieder mir die Hände schmutzig machen.
Egal welche Marke und egal welcher Markt. Ne? Genau, richtig, ja.
Ja.
Und wo würdest du heute sagen, findest du noch P&G in dir? Also inwiefern hat dich die Station geprägt?
Absolut. Also ich greife da täglich drauf zu. Ich glaube, eine Sache, die ich wirklich bei P&G gelernt habe, die man nicht überschätzen kann in ihrem Wert, ist, die wirklich den Perspektivenwechsel, alles, was wir tun, aus der Konsumentensicht zu bewerten.
Und vielleicht noch die Frage zur Promotion, weil das ja häufig auch eine Frage gestellt wird, gerade im Senior Management, ob man noch den MBA macht, ob man eine Promotion macht. Und du hast gesagt, für dich war so bereichernd dieser Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Heute auch mit der Rückschau, ist das eine Empfehlung? Würdest du es anders machen? Gibt es etwas, worauf man besonders achten soll? Auswahl der Universität etc.?
Also ich glaube, man muss es aus den richtigen Gründen machen. Ja, wenn man,
was sind denn die richtigen Gründe?
Ja, also wenn man die Motivation hat, ich möchte quasi auf meinem CV noch einen weiteren Titel haben, glaube ich, ist es den Preis nicht wert. Es ist wahnsinnig aufwendig, es ist wirklich ein großes Opfer. Die Nächte, Wochenenden, Urlaubstage, die ich da rein investiert habe, das macht man nicht für den Titel.
Für die Zuhörer draußen, Marcel nickt die ganze Zeit.
Also ich erkenne mich gerade so wieder darin. Ja, genau, richtig.
Ja, aber wenn man, und das ist natürlich eine Frage des persönlichen Wertesystems. Ja, man braucht es auch nicht für die Karriere. Also es ist wirklich, wenn man halt Lernen, Reflexion, solche Dinge schätzt und auch Spaß dran hat, dann kann ich das absolut empfehlen. Aber wenn man sagt, ich habe vielleicht junge Kinder bekommen, ich habe die Zeit nicht oder ich habe einfach andere Prioritäten in meinem Leben, dann ist das nicht notwendig. Ich glaube, am wertvollsten im Nachhinein war es für mich, was ich über mich selbst gelernt habe in der Phase.
Was hast du über dich gelernt?
Ja, Dinge wie durchhalten. Es war wirklich, mehr als einmal war ich an dem Punkt, wo ich wirklich nichts anderes mehr gemacht habe und dann gedacht habe, warum mache ich das eigentlich? Ich hatte ja einen Vollzeitjob, bei P&G ist es jetzt nicht exakt eine 40-Stunden-Woche gewesen und dann abends kommst du nach Hause, bist eigentlich schon müde und dann um 8 dich nochmal hinsetzen bis Mitternacht quasi, es ist ja auch intellektuell anspruchsvoll. Das war schon eine Herausforderung.
Mhm.
Aber wenn man dann immer wieder auch reflektiert, warum mache ich das, höre ich auf, mache ich weiter, mache ich es fertig, in welcher Zeit, was für ein Opfer, die anderen gehen in die Bar eintrinken, du setzt dich an den Computer und schreibst was, das ist schon eine Abwägung.
Und dann ja der Wechsel zu McKinsey. Du hast es uns im Vorgespräch ja auch schon als Folge eines Reflexionsprozesses beschrieben. Was waren deine Motivatoren?
Ja, also das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe da viel selber nachgedacht, warum ich das gemacht habe. Auch gerade am Anfang, als ich den Wechsel vollzogen hatte. Da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen drüber reden. Ich habe nach so 9 Jahren, 10 Jahren habe ich halt das Gefühl gehabt, ich habe es jetzt gesehen und verstanden und bin, glaube ich, auch relativ gut darin. Das war auch das Feedback, was ich damals bekommen habe. Und dann war so die Frage, what's next? Ich habe gleichzeitig auch meine Doktorarbeit abgegeben. Das war halt, also es war wirklich wie so, jetzt ist irgendwie die ein Jahrzehnt vorbei. Ich habe irgendwie jetzt viel gelernt und jetzt aber die Frage, was ich brauchte, irgendwas Neues, neuen Stimulus. Und dann habe ich mich hingesetzt und für mich selber mal aufgeschrieben, was wäre mir jetzt für die nächsten 10 Jahre wichtig? Es war ganz interessant, weil ich mich selber dabei erwischt habe, wie ich auf diese Liste Dinge schreiben wollte, weil ich dachte, man müsste das tun. Und ich habe mich dann selber immer wieder in Frage gestellt, ist mir das wirklich wichtig oder glaube ich, dass mir das wichtig sein sollte? Und dann habe ich so Fragen gestellt wie, gehe ich jetzt in ein Unternehmen mit einer bestimmten Reputation? Arbeitszeiten, Ort, was ist mir wichtig? Und dann habe ich so eine Liste gemacht und an Position Nummer 1 stand Learning. Und das hat mir sehr geholfen, dann auch später für mich selber meine Reflexion, die auch nicht nur einfache Tage hatte, meine Entscheidung auch von mir selber zu rechtfertigen, weil ich genau wusste, warum ich den Sprung gemacht habe in einen ganz anderen Bereich, ja, am tiefen Ende des Beckens.
Und was hat dann den Ausschlag gegeben für McKinsey?
Es war tatsächlich mein bester Freund. Ich habe damals neben dieser Liste, die ich gerade beschrieben habe, habe ich mir die Fortune 500 genommen und einfach mal so nach gut feel angekreuzt, welches Unternehmen fand ich interessant. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass ich Reifen spannend finde. Da sind relativ viele Reifenhersteller drauf. Und dann habe ich diese ganzen Unternehmen so gut feel. Ich habe gemerkt, Software ist nichts für mich. Und
Reifen kann man anfassen.
Ja, ich weiß, ich kann es auch gar nicht erklären, warum. Aber irgendwie war es, das finde ich irgendwie spannend. Und dann habe ich die Industrien geclustert. Jetzt ist aber keine Beratung, ich weiß nicht, ob das heute anders ist, aber damals war keine Beratung, es waren alles Partnerschaften, die waren da nicht drauf. Deswegen war das so ein blinder Fleck. Und dann habe ich mit meinem besten Freund über diese Liste gesprochen und der sagte, aber wenn du das machen willst, was du hier beschrieben hast, Learning, warum gehst du nicht in die Beratung? Und dachte ich so, ja stimmt, ist eigentlich eine gute Idee. Und so kam dann eins zum anderen.
Und was waren jetzt die Punkte, die du dann von P&G mit in die Beratung mit reinbringen konntest? War das komplett kongruent? Konnten die damit was anfangen? Oder hast du gesagt, okay, eigentlich bringe ich zwar einen Teil mit, aber Lernen steht doch im Vordergrund?
Also es war tatsächlich, ich habe viele, als ich bei McKinsey war, hatte ich viele Kollegen, die mich angesprochen haben und haben mich gefragt, auf welchem Level würde ich dann einsteigen, wenn ich käme, ich bin jetzt das und das in dem Unternehmen. Und der Einstiegslevel ist ganz einfach, ist der Einstiegslevel. Also egal, was du vorher gemacht hast. Und ich habe natürlich damals, das geht natürlich auch mit einer bestimmten Gehaltsreduktion einher, ich habe mich selber überlegt, will ich wirklich dieses Investment machen? Und da hat mir halt meine Liste geholfen, weil ich genau wusste, was mir wichtig und was mir nicht wichtig. Und Geld war zum Beispiel relativ weit unten auf der Liste. Und dann habe ich quasi selber, weil ich es mal aufgeschrieben hatte, konnte ich dann auch sagen, abgleichen, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Und ja, also die Entscheidung war am Ende ganz einfach.
Ist das was, wo du sagst, das hat dich komplett geprägt, das hat dich auch entsprechend weitergebracht und vor allen Dingen, du kannst es auch Jüngeren in ihrer Karriere empfehlen, einfach mal offener zu sein, zu sagen, ich mache mal einen Sidestep oder einen Stepback, ich nehme Anlauf, um dann wieder groß rauszukommen, weil das ist ja schon eine Contribution auch zu sagen, ich verzichte jetzt auf Gehalt, gehe wieder in den Einstiegsbereich, aber ich lerne von einer globalen Position P&G aus Genf.
Ja, also ich glaube, es ist halt die Frage, was dir persönlich wichtig ist. Ganz viele der Kollegen, die ich angesprochen habe, Freunde, die mich gefragt haben, wenn ich kommen würde, was verdiene ich da? Und das war halt immer Antwort Einstiegslevel. Man darf ja nicht vergessen, ich mache mal eine Analogie im Sport. Wenn ich ein Weltklasse-Hochspringer bin, erwarte ich ja nicht, dass mir ein Fußballclub ein Weltklasse-Fußballspielergehalt zahlt.
Das ist eine gute Analogie, ja.
Und das ist im Berufsleben halt auch so. Ich war bei P&G in der Rolle gut, aber eine Beratung ist eine ganz andere Rolle. Das heißt, die Übereinstimmung zwischen Können und Aufgabe, Kompetenz, die war da ja nicht gegeben. Und das muss man sich bewusst machen, dass man nicht denkt, ich kriege das gleiche Geld, weil ich ja die Erfahrung habe, sondern es geht darum, kann ich die Aufgaben da lösen? Und die konnte ich nicht lösen. Ich war im Nachhinein total froh, dass sie mich nicht als Projektleiter oder so, weil ich hatte ja selber die Muskeln gar nicht. Und deswegen war es eigentlich gut. Und deswegen, glaube ich, ist der Ansatz schon aus der Beratung, dass du im Einstieg anfängst, um erstmal das Handwerkszeug zu lernen, der Einzige, der Erfolg verspricht. Und du hast natürlich auch eine Riesenverantwortung gegenüber der Klienten. Die zahlen ja ein Heidengeld, McKinsey. Und die wollen natürlich auch, dass die Leute wirklich wissen, was sie da tun. Also das macht Sinn, auch wenn man manchmal denkt, wenn man sich das überlegt, warum sollte ich jetzt Gehalt abgeben?
Und in der Rückschau, wie würdest du sagen, hat McKinsey dich dann geprägt?
McKinsey war... Ich möchte es wirklich nicht missen. Also es war am Ende, habe ich McKinsey dann noch verlassen oder die Beratung generell ist einfach, ich bin dafür nicht gemacht. Ich hatte eine gute Zeit.
Was heißt das? Also
mich hat es nicht befriedigt, immer nur Empfehlungen abzugeben. Ich wollte halt auch irgendwie für das Resultat dann verantwortlich sein. Und ich habe ständig dieses Kribbeln in den Fingern gehabt, wenn dann die letzte Präsentation beim Klienten war. Du wolltest dann hören, wie läuft's und du wolltest irgendwie helfen, dass es erfolgreich ist. Aber es ist halt nicht die Aufgabe.
Ja, da hört das Gespräch auf. Ja,
ja. Ich bin ja dann in die Industrie zurückgegangen, weil ich einen Klienten hatte, der mich gefragt hat, ob ich nicht umsetzen will, was wir jetzt anderthalb Jahre erarbeitet haben.
Schöner Übergang eigentlich. Also Weber hat dich dann ja gefragt.
Genau.
Ja. Wie war der Einstieg? Also was hast du dann auch am Anfang gemerkt? Was hat dir geholfen aus der Beratung dann beim Wechsel? Und wo hast du auch gemerkt, okay, die Mechanismen, die mich jetzt bei McKinsey erfolgreich gemacht haben, die sind hier gar nicht so ausschlaggebend und sind kein Hebel für mich.
Also was wirklich ein gigantischer Unterschied war in der Beratung versus der Industrie davor, war die Geschwindigkeit, wie schnell du aus einem sehr komplexen Thema, was du eventuell gar nicht kennst, Schlussfolgerungen ziehen musst. Das kann man sich gar nicht vorstellen, der Geschwindigkeitsunterschied. Ja, ich habe relativ früh in meiner Zeit, haben wir Due Diligences gemacht, wirklich im Milliardenbereich. Und innerhalb von 2 Wochen musstest du eine Perspektive geben, ob das unter Umständen eine gute Idee ist oder nicht. In 2 Wochen hättest du in der Industrie, hätte niemand von dir überhaupt irgendwas erwartet. Also die Geschwindigkeit war eine ganz andere. Dadurch lernst du aber relativ schnell aus einer großen Datenmenge so ein paar Schlussfolgerungen rauszuziehen. Die Daten passen meistens auch nicht zusammen. Und trotzdem schaffst du es, eine schlüssige Richtung abzuleiten. Und das ist ein enormer Muskel, der dann auch in der Industrie hilft. Das Problem ist, also ich kam natürlich aus so einem Schnellzug und dann gehst du in ein Unternehmen, was auf einer anderen Pace arbeitet, bist verantwortlich. Ich habe teilweise verlierst du die Leute, weil du natürlich dann mit dieser Dynamik da reinkommst. Und man muss aufpassen, dass man die Leute mitnimmt. Ja, das ist ja eine der Kernaufgaben als Führungsperson, dass du sicherstellst, dass alle dabei sind und nicht, dass du vorne wegrennst und dann drehst du dich um und fragst dich, wo sind die Leute alle?
Das heißt, du kamst jetzt mit dem Schnellzug an, mit 100% Speed. Ja? Auf wie viel Speed musstest du reduzieren, um zu sagen, ich behalte die Leute? Und war das für dich nicht furchtbar unbequem zu sagen, ich bin einer, der hier die ganze Zeit voll nach vorne marschiert und jetzt muss ich mich selber ein bisschen reduzieren, um die Leute mitzunehmen? Stelle ich mir auch spannend vor.
Ja, und ich glaube, da habe ich viel gelernt in den letzten 2-3 Jahren, weil du am Anfang misst du Geschwindigkeit an dem, was du glaubst, was möglich ist. Und das ist eigentlich die falsche Perspektive. Du musst eigentlich die Aufgabenstellung für die Organisation an das anpassen, was sie realistisch exekutieren können. Ambitiös, aber auch nicht mehr. Und du hast ja aus allen Richtungen Druck. Aufsichtsräte, Investoren, die wollen alle, dass du ständig mehr machst, als eigentlich möglich ist. Und diesen Druck darfst du an die Organisation nicht weitergehen. Und da ist Stakeholder-Management ja sehr wichtig. Und da ist aber auch die Einschätzung, was kann diese Organisation tatsächlich leisten, ambitiös, aber auch nicht überambitiös. Das ist, glaube ich, eine der allergrößten Fähigkeiten, die man haben muss, damit du wirklich das Optimale aus dem Team, aus der Marke entfalten kannst.
Und wahrscheinlich auch viel Vertrauen vom Aufsichtsrat, die dann sagen, Klar. Okay, wir vertrauen dem Steffen, dass er das auch in irgendeiner Form hinkriegt. Ne?
Ja, genau.
Was hilft dir denn bei diesem ständigen Mediieren deiner Erwartungshaltung, der Erwartungshaltung der anderen? Also was gibt dir Benchmarks?
Also ich glaube, für mich das Wichtigste ist immer, dass ich sage, ich möchte keine Hoffnung in der Gleichung haben. Also dieses Wunschdenken. Sondern wirklich die Realität so zu sehen, wie sie ist. Da helfen natürlich Daten, datenbasierte Entscheidungen. Das ist natürlich auch was, was ich sowohl von meiner Procter & Gamble-Zeit als auch aus der Beratung mitnehme, dass man sich sagt, was sagen mir die Daten und was ist realistisch möglich? Und der Rest ist dann wirklich Prioritäten setzen. Aber wenn man sagt, ich habe auch gar nicht den Anspruch, Dinge zu schaffen, die unmöglich sind, das heißt jetzt keine Ambitionslosigkeit, aber es heißt wirklich ein radikaler Realismus, dass man sagt, ein Manager ist ja kein Magier. Ja? Das sage ich auch öfter, dass ich sage, ich erwarte schon, dass ihr euch streckt und ich glaube, dass Organisationen tendenziell mehr schaffen können, als sie sich selber zutrauen. Das ist dann die Verantwortung des Führungspersonals und der Coaches. Auf der anderen Seite halte ich es auch nicht für sinnvoll, das ist ja heute dieses so ein bisschen meiner Ansicht nach der Missbrauch von Management by Objective, dass es so einen Wettbewerb gibt, wer fordert jetzt das größte Wachstum und dann so gorillamäßig sich auf die Brust trommelt, weil das ist ja keine Ambition, das ist einfach Nonsens. Ja, wenn ich sage intern immer, wenn ich ein Team habe und sage, ihr müsst die Goldmedaille gewinnen und sie machen das nicht und ich versuche dann zu erklären, was die Goldmedaille gewinnen bedeutet, dann bin ich am falschen Thema, weil das Team muss das ja erstmal von seiner Capability schaffen. Und das ist Strategie versus Organisation. Die Strategie ist meistens glasklar. Und wenn die aber nicht umgesetzt wird, dann muss ich mich fragen, habe ich das Team, habe ich die Organisation, habe ich die Strukturen, dass das möglich ist, statt ständig Zeit darauf zu verbringen, zu erklären, was das bedeutet, die Goldmedaille zu gewinnen und auf die Forderung nicht klar war.
Aber ist es dann nicht wichtig, also wenn du jetzt dein Team dazu bringen möchtest, die Goldmedaille zu holen, musst du dir doch auch erstmal erklären, so sieht Erfolg aus.
Klar.
Okay, gut. Dann.
Ja, aber Erfolg ist ja nicht zu sagen, wir sind irgendwie in einem Markt, der gerade schwierig ist und jetzt wachsen wir 10%.
Nee, das nicht.
Ne? Das ist halt, da weiß ich ja vorher, was das Ergebnis ist. Und wenn ich dann denke, na, wenn sie 8 machen, ist gut, da habe ich ja nichts gewonnen. Aber ich glaube, habe ich ja gerade gesagt, Management by Objectives heißt ja nicht, dass ich irgendwas erzähle. Es gibt so ein Leadership-Modell mit 5 E's. Und eins davon ist Enabling. Und ich glaube, dass bei Leuten in meinen Rollen, glaube ich, ist das eine E von diesen 5, was am wenigsten geschätzt wird. Es geht ja, alle reden ja über Accountability. Und ich glaube, Responsibility ist, wenn man in einer Leitungsfunktion ist, viel wichtiger. Dass ich eine Verantwortung habe, das Team zu befähigen, das liefern zu können, was ich von ihnen will. Aber das heißt dann natürlich, dass ich auch Verantwortung fürs Problem übernehme und nicht nur sage, ich habe euch gesagt so viel und wenn ihr das nicht schafft, seid ihr irgendwie nicht das Team, was ich brauche.
Wie sieht denn heute oder vielleicht auch bei Weber, das kann ja auch die Beschreibung deiner Lernkurve sein, wie sieht denn Enablement aus? Also wie merke ich als dein Direct, dass du mich enablest?
Also ich biete zum Beispiel einen Virtual Water Cooler nicht das an. Dass ich sage, jeder in der Organisation kann mich anrufen. Ich habe jeden Tag 15 Minuten geblockt in meinem Kalender. meiner Assistentin ist quasi, und ich sage das in jedem Townhall, wenn ihr ein Thema habt, ruft mich an. Das passiert nicht so oft, wie ich mir das wünschen würde. Ja, ich hatte mal einen, der hat gesagt, ich weiß nicht, ob es ein guter Career-Move ist. Aber ich sage, ich hoffe, es liegt nicht an mir. Aber ich glaube, du musst den Leuten zuhören und du musst halt wirklich Probleme lösen wollen. Meine Rolle ist ja nicht, irgendwas operativ umzusetzen. Meine Rolle ist nur, Barrieren aus dem Weg zu räumen. Und das hat ganz viele, da geht es oft um Ressourcen, dass ich Ressourcen bereitstelle. Es geht um Prioritäten setzen, dass ich halt mir nicht einen Katalog wünsche, sondern sage, ich helfe euch auch zu sagen, was sind die drei Sachen, die wichtig sind, und lasst den Rest einfach sein. Schaffen wir eh nicht. Es geht um Strukturen, Prozesse, Systeme. Die Liste ist ja lang, ne?
Wir sind vorhin ein bisschen abgebogen bei Weber. Als du eingestiegen bist, was hast du denn vorgefunden und auch was war deine Ambition, deine Mission?
Also Weber war wirklich ein absoluter Rollercoaster. Das fing an, ich kam rein, das war im März 2020. Da war gerade 2 oder 3 Tage vorher Sturm Katharina über Deutschland hinweggezogen. Und Grills sind ja ein sehr saisonales Produkt, vor allem im Frühjahr verkaufst du viele davon. Und da waren halt einige Container und die kamen nicht an. Das ist schon mal dumm. Ja, Quartalsende dann, Ende März. Also da war schon das erste Problem. Dann kam gerade Corona auf und wir haben tatsächlich ganz am Anfang haben ja alle erstmal gar nichts mehr gekauft, weil sie so unsicher waren, was jetzt passiert. Das heißt, wir haben tatsächlich in den ersten 4 Wochen in den Abgrund geschaut, dass das Geschäft eventuell 25% kleiner ausfällt, was wirklich ein Drama ist. Ja, für alle, die wissen, wenn man eine P&L managen muss, was das bedeutet, als wir geplant haben. Also das war wirklich absolute Krisenstimmung. Einen Monat später konnten wir wirklich so schnell die Container gar nicht einladen, konnten wir dann aber nicht mehr, weil in Shanghai der Port oder auch in den USA die Ports geschlossen waren wegen Corona. Also ich hatte gar keine Zeit mehr zu überlegen, was ich ursprünglich machen wollte, weil es wirklich ständig nur war, okay, die andere Richtung. Und so ein Rodeo.
So ein bisschen deine McKinsey-Strategie, die du aufgebaut hast, zerschossen und dann bist du direkt in die Hardcore-Exekution gekommen.
Ja, aber das ist das Gute, dass wir halt immer von oben geplant haben. Dass wir gesagt haben, wir brauchen uns jetzt nicht im exekutionellen Klein-Klein verzetteln, sondern wenn das jetzt die neue Richtung ist, was sind die Leitplanken, wo wir sagen, generell gibt es ja bestimmte Dinge, die immer wahr sind. Innovationen, den Leuten Lust machen auf was Neues, da bist du ja nicht falsch. Natürlich mussten wir dann Media-Budget managen, je nachdem, was wir erwartet haben, Supply Chain, Cash, also da sind ja ganz viele Themen, die man auch managen muss, aber oft ist es ja eine Einstellungsfrage. Wenn du freiwillig, wenn du jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff bist und es sind Sturmböen, dann geht es dir relativ schlicht. Wenn du freiwillig in die Achterbahn gehst, ist es das Gleiche von der Bewegung, aber es macht Spaß. Ja, und ich versuche dann immer zu denken, dass ich freiwillig in der Achterbahn bin.
Sehr gute Analogie. Genau. Was macht man denn in der Führung dann, um in dieser schnellen Abfolge von Ausnahmesituationen, die ja zum Teil ohne Präzedenzfall waren, die Leute nicht zu verlieren, die Leute motiviert zu halten und sich auch selber zu managen?
Ich glaube, A, musst du Erfolg redefinieren. Wenn das Marktumfeld sich ändert, ja, mit den Zöllen, wenn das Marktumfeld sich ändert, kannst du nicht darauf bestehen, dass das, was ursprünglich mal geplant wurde, als es die Situation noch nicht gab, erreicht wird. Das heißt, du musst Erfolg für die Organisation redefinieren, damit Leute auch nach wie vor in ihren Rollen auch das Gefühl haben, was zu erreichen. Ja, am Ende lebt eine Organisation davon, dass sie auch das Gefühl hat, als Team etwas zu erreichen im Rahmen des Machbaren. Ja, also Erfolg redefinieren. Das andere ist, glaube ich, dass man selber ein Stück weit Gelassenheit hat. Dass man sagt, lass uns darauf fokussieren, was wir kontrollieren können. Das machen wir jetzt. Ich habe gestern dann einen Pep-Talk gehabt mit meinen Organisationen. Jetzt in Polen zum Beispiel ist jetzt die höchste Sparrate seit 4 Jahren. Die Leute halten das Geld zusammen. Da sage ich, kann sein, ja. Und dann sind die Ergebnisse nicht, was sie sein sollen. Aber lass uns doch mal die ganzen Erfolge, die wir gerade in den Markt bringen, feiern. Ja, dass man auch so ein bisschen die Organisation entkoppelt von diesen Pflichten und den Erwartungen von anderen Stakeholdern. Ja, das ist ja auch die Rolle, dass man so ein bisschen da der Puffer ist und nicht alles immer ungefiltert weitergeht. Wenn ich über den Gang laufe und gestresst aussehe, die meisten Leute sehen mich ja nur 10 Sekunden einmal im halben Jahr, dann denken die, ich bin böse auf die.
Und das Sensing ist meist besser, ja, als man denkt. Also als Führungskraft wirst du die ganze Zeit eigentlich beobachtet. Ja. Du stehst immer.
Ja, genau. Und das ist aber, Churchill hat ja gesagt, ja, never waste a good crisis. Also ich habe einfach so ein Glas halb voll Attitude, so eine Einstellung. Und ich glaube, dass das enorm geschätzt wird in den Organisationen, wenn sie sehen, dass man sich selbst und auch den Umfang auch nicht zu ernst nimmt. Ja, am Ende ist es halt ein Geschäft. Ja, also
Gab es denn Momente, wo du selber für dich gesagt hast, hui, jetzt wird es aber echt schwer, die Krise ist so stark, ob ich das bewältigen kann? Ich weiß es nicht.
Nee, hatte ich tatsächlich nie. Also ich glaube, wenn man immer denkt, was ist realistisch machbar und man denkt, ich mache das, was geht. Ich habe lange Tage gearbeitet, teilweise auch. Und natürlich hast du auch einen bestimmten Stress. Aber am Ende ist immer die Frage, was du selber, also du musst, wenn du das Gefühl hast, dass dein Anspruch an dich selbst höher ist, als was du erreichen kannst, dann wird es ja schwierig. Aber wenn du sagst, ich senke den auf das, was machbar ist, dann hast du eigentlich auch keinen Stress. Also Stress entsteht ja immer, wenn du das Gefühl hast, dass die Aufgabe größer ist, als was du Menschen möglich schaffen kannst.
Als du bei Weber rausgegangen bist, wie hat dich Weber geprägt? Also was hast du dann anders gemacht?
Also Weber war, was die Leidenschaft angeht und das Unternehmertum, einzigartig. Ich hatte wirklich das Privileg, im Aufsichtsrat saß der CEO, der Sohn von dem Erfinder von dem Kugelgrill, der war 25 Jahre der CEO. Toller Mann. Die Perspektive, auch die Distanz zum Tagesgeschäft, die Reflexion, wie das über die Jahrzehnte so gelaufen ist, das war wirklich einzigartig von jemandem auch so zu lernen, auch wie man dann auf eine bestimmte Krise in dem Moment guckt, wenn man mehrere Jahrzehnte erlebt hat und denkt, das war alles, haben wir alles überlebt. Ja, also diese Gelassenheit, von der ich gesprochen habe. Dann war mein Vorgänger in der Rolle, die ich dann bei Weber am Ende hatte, der hat das Geschäft mehr oder weniger in Europa aufgebaut. Der hat immer gesagt, als er dazu kam, hat Weber 5 Millionen Euro Umsatz in Deutschland gemacht. Es waren dann über 200, ja, ohne jetzt zu spezifisch zu werden. Und diese ganze Art des Grillens mit Deckel zu, das gibt es ja in Deutschland erst seit 25 Jahren. Das gab es ja vorher nicht. Vorher hatte man immer wie so ein Tischfußball, wo dann die Spiel, oben war es immer offen. Also das war ja wirklich eine Erfindung, eine neue Art des Grillens. Und in so einem Unternehmen zu arbeiten, das war schon toll. Die Leidenschaft, Grillen ist ja auch total emotional. Ja, ist wie so ein Mini-Urlaub, wenn man dann mit Sonnenbrille, Bier und guter Musik draußen steht. Ja, auch mal so 5 Minuten Ruhe, ja, von allem anderen. Ja, das ist ja so, gerade für Männer, ja, ist das ja auch dann oft so der Rückzug, ja, so sehr klischeehaft jetzt. Aber das war schon toll.
Und da sagt einer, wir können nicht multitasking, ne?
Bier trinken und Würste gedrehen, genau. Aber was ich bei Weber schon, das war halt durch die extreme Datengetriebenheit bei McKinsey schon geprägt und diese, es war wirklich, ich will nicht sagen militärisch, aber es war eine extrem ausgefeilte Maschine, weil du halt in unglaublich kurzer Zeit unglaublich viel schaffen musstest und deswegen war das sehr durchorchestriert. Das hast du, glaube ich, so woanders nicht. Und ich habe deswegen wahnsinnig viele One-on-Ones zum Beispiel gehabt, standardmäßig. Ich glaube, 20 Stunden die Woche waren schon mal pauschal gebucht mit One-on-Ones. Das Problem ist, dass jede Kapazität, die du hast, auch wieder Arbeit schafft. Du kriegst ja nicht nur Arbeit geschafft, du schaffst auch Arbeit. Und das habe ich radikal geändert, als ich jetzt zu Fiskars gegangen bin, dass ich gesagt habe, ich versuche jetzt mal ein ganz neues Modell für mich, hatte ich auch vorher nicht gehört. Ich habe sehr viele Dinge zum ersten Mal selber bei Fiskars gemacht, einfach aus der Reflexion, was ich glaube, was die Organisation braucht. Also gar kein Cookie-Cutter-Approach. Test and learn. Ja, auch einfach Reflexion. Was habe ich beobachtet? Wie könnte ich das lösen? Aber wirklich tailored. Und dann habe ich die One-on-Ones komplett abgeschafft und habe gesagt, stattdessen habe ich einen freien Slot und ich bin quasi immer verfügbar, wenn gebraucht. Und ich habe auch die Richtung umgedreht. Früher habe ich ganz viele Fragen gestellt und ich habe dann für mich selber den Begriff geprägt, dass ich keine Curiosity-Questions mehr fragen will. Ich bin sehr neugierig, merke aber, dass jede Frage, die ich stelle, immer als Arbeitsauftrag interpretiert wird.
Klassiker.
Ja, und deswegen habe ich selber diese Disziplin, dass ich sage, ich finde das total fasziniert, wenn Leute es schaffen, Fragen nicht zu stellen, die sie haben.
Das ist aber auch so ein Ding in der skandinavischen Kultur. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass ganz häufig, dass das dann wirklich als direkt, ich stelle nur eine Frage, es wird als Arbeitsauftrag einfach wahrgenommen.
Ja, genau.
Aber darf ich nochmal nachfragen? Wie hast du es genau gemacht? Also du hast gesagt, ich cutte alle One-on-Ones. Ja. Jetzt hast du vorhin die 15 Minuten für jeden, das war ja eher so ein bisschen zur Verfügung. Wie bleibst du trotzdem am Team dran? Weil sagst du, Mensch, kommt einfach vorbei, wenn ihr was habt oder habt ihr regelmäßige kurze Check-ins oder wie machst du es?
Also ich hab mir relativ viel Zeit genommen zu überlegen, wie ich mein Governance-Modell aufsetze. Wir haben so verschiedene Boards geschaffen, wo wir uns genau auch überlegt haben, wer kommt da rein, und habe aber mehr oder weniger nach der Weber-Fahne gesagt, ich will viel mehr auf Vertrauensbasis arbeiten. Ich habe ja nicht diese ganzen guten Leute, um denen dann genau zu sagen, wie sie es machen sollen. Also selber habe ich gesagt, ich will einen unternehmerischen Ansatz schaffen. Ich habe auch ganz oft die Leute, die mich fragen, können wir das machen? Ist das okay? Wo ich sage, warum fragst du mich denn? Das ist doch deine Entscheidung. Und die sind dann immer ganz fasziniert, dass ich nicht sage, mach so oder mach so, sondern ich sage, wenn das Wichtige ist mir, ich versuche halt immer mit Prinzipien zu antworten. Es muss halt ökonomischen Sinn machen. Wenn du 500.000 Euro ausgibst, um 200.000 Euro zurückzubekommen, was man ja öfter mal tatsächlich sieht im Unternehmen, dann macht es natürlich keinen Sinn. Aber ich versuche mehr den Leuten sozusagen das Handwerkszeug zu geben, dass sie selber Entscheidungen treffen können und dann auch wirklich in ihrem Bereich unternehmerisch unterwegs sein zu können.
Wo sind die Grenzen des Ansatzes? Du machst das jetzt schon ein bisschen.
Also es gibt teilweise Themen, wo du tief einsteigen musst, wenn du merkst, dass die Organisation in die falsche Richtung läuft. Wir haben jetzt einen großen Launch vor uns. Das ist eine völlig neue Produktkategorie für uns. Und alle haben versucht also es geht konkret um batteriebetriebene Werkzeuge, die wir bisher nicht hatten. Und die Organisation versucht dann mit der alten Organisation Fragen zu beantworten. So After Sales Service. Das ist eine ganz andere Nummer, ob du eine Gartenschere für 30 Euro kaufst oder halt im Zweifel eine Astschere, eine große Baumschere für 400 Euro. Da haben die Leute eine andere Erwartung. Power Tools brauchen eine andere. Und da musst du dann einsteigen und sagen, Geist, ihr seid da auf der falschen Spur. Wir brauchen jetzt ein Projektteam, was sich von Grund auf jetzt zum Beispiel definiert, wie eine After-Sales-Organisation für sowas aussehen muss. Oder Tariffs. Da habe ich gesagt, wir brauchen wirklich Real-Time-Entscheidungen. Da geht es um dreistellige Millionenbeträge. Da war ich mehr oder weniger der Projektleiter. Da habe ich auch gesagt, also das machen wir jetzt auch. Und alle Ressourcen, die wir haben, ihr Nummer 1, 2, 3 Priorität ist jetzt Tariffs. Wir haben dann allerdings man muss, glaube ich, die Balance, dass man sagt, manchmal werde ich auch extrem exekutionell, ohne Micromanagement zu sein, aber wo ich auch helfen muss, weil sonst keiner die Entscheidung treffen kann. Und auf der anderen Seite dann aber die lange Leine zu geben. Ich habe für mich selber den Begriff, your goal is your role. Weil die Leute mal fragen, was soll ich jetzt genau machen? Wo ich sage, ich gebe dir ein KPI, da verwende ich sehr viel Zeit drauf, Ziele zu definieren, die realistisch sind. Und dann aber auch zu sagen, innerhalb dieser Parameter hast du halt auch maximalen Freiraum. Und das schätzen die Leute, weil sie dann auch, du kannst halt selber dann auch beitragen.
Ziele definieren und dann laufen lassen. Ist das, seid ihr auch als Organisation deutlich schneller geworden? Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn 20 Stunden One-on-Ones pro Woche bei dir einfach wegfallen, hast du ja Kapazitäten als CEO, ganz anders die Dinge nach vorne zu treiben und viel visionärer zu denken, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. War das sofort spürbar?
Ja, das war das. Und wir haben sozusagen ein prozessorientiertes Organisationsdesign gemacht. Wir haben ganz viele Rollen rausgenommen, weil du, je mehr Leute du hast, desto mehr Meinung hast du auch. Und dann wird Entscheidungen treffen schwierig. Und da haben wir gesagt, wie können wir die Anzahl von Touches bei bestimmten Entscheidungen reduzieren? Und meine Zeit, ich habe tatsächlich auch, das war auch noch eine Änderung, die ich gemacht habe, ich habe mir vorgenommen, 30% meiner Zeit mit Denken zu verbringen. Es gibt ja immer so den Standard, ich will mehr Zeit mit Kunden verbringen, wo ich sage, A, wir haben ja die Key-Account-Organisation und B, meine Aufgabe ist ja nicht, jetzt der Chefverkäufer zu sein. Natürlich treffe ich auch Kunden, aber meine Hauptaufgabe ist ja, in dem komplexen Umfeld, in dem heute alle operieren, ein paar wenige sehr wichtige Entscheidungen so zu treffen, dass sie wirklich erfolgreich sind. Das ist ja die Wertstiftung und Klarheit der Richtung, damit auch alle sagen, ich weiß, wo die Reise hingeht und ich weiß auch, wie ich dann selber beitragen kann, ohne dass ich das jedem vorsagen muss.
Wir haben jetzt gerade vorhin mal über Innovation gesprochen. Wir haben gerade über die Organisation und Geschwindigkeit gesprochen und dann noch jetzt das Thema, wie denkst du eigentlich? Und eine Frage, die ich habe, ist, wie nutzt du denn AI selber? Also gerade wenn es um Geschwindigkeit geht, kann AI ja ein super Sparringspartner sein, um auch kreativ zu denken.
Ja, total. Also ich nutze es die ganze Zeit. Ja, ChatGPT, Copilot, wir benutzen es im Marketing, R&D. Ich finde das relativ dramatisch, wie über AI gerade gesprochen wird. Also immer so entweder ganz dystopisch, keiner wird mehr gebraucht, AI macht alles, wir brauchen keine Arbeitskräfte mehr. Ich habe gestern einen Vortrag gehört von einem Zukunftsforscher, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, wir müssen das machen, worin wir am besten sind. Wir müssen humaner werden. Das fand ich ganz gut. Es gibt ja ganz viele Dinge, die eben nicht rein rational sind. Und AI ist für mich einfach nur die nächste Stufe der Technologisierung als Handwerkszeug. als das Internet kam, wo man früher Bücher hatte, war das eine Revolution, aber am Ende war es halt einfach nur ein einfacher Zugang zu Wissen. Und das wird jetzt auf die nächste Stufe gestellt. Also dir wird eigentlich noch mehr bereitgestellt, noch einfacher, um noch bessere Entscheidungen treffen zu können, noch schneller Prototyping machen zu können. Und also ich sehe ganz viel Potenzial, aber am Ende ist es auch alles nicht so dramatisch. Ja.
Wo siehst du denn konkret die Grenzen der Technologie?
Also ich glaube, Ethik ist ein Thema. Ich glaube, Desinformation. Wir sind ja jetzt wohl angeblich in einem Punkt, wo die generative AI schon mehr Content kreiert hat als Menschen selber. Irgendwann hast du natürlich auch den Zirkelschluss, weil wenn Content generiert wird, basierend auf generiertem Content, ich glaube, eine gesunde, kritische Haltung gegenüber dem, was man sieht und liest. Allerdings ist das ja auch nichts Neues. Das war ja früher auch so, dass man Printmedien in bestimmten Resonanzkammern konsumiert hat. Also da werden, ich glaube, teilweise werden ganz, ganz banale Themen dann auch so hochgejazzt, als das wäre jetzt ein neues, ganz großes Risiko, dass die Leute nur noch bestätigt werden in ihrer Stimmung. Aber das war ja früher nicht anders. Es gab ja auch bestimmte Zeitungen mit bestimmten Inhalten. Also das ist ja eigentlich nichts Neues.
Das ist tatsächlich auch Kritikpunkt schon im 19. Jahrhundert, der geäußert wird. Das ist ein so Medialisierungsschub dann einfach. Wo siehst du denn jetzt auf Sicht die großen Hebel im Konsumgüterbereich für AI als Anwendungsgebiete?
Also ich glaube, ich würde das gar nicht auf Konsumgüter beschränken. Es gibt ja sehr viele nicht wertstiftende Arbeit. Reporting, bestimmte Texte oder bestimmte Research. Du hast so viele Bereiche, die viel, viel einfacher sind. Und es ist ja nicht nur generative AI, Machine Learning, Neural Network. Also da gibt es ja ganz viele Teilbereiche. Ich sehe das wie ein Handwerkzeug. Ja, als die Schreibmaschine erfunden wurde und man nicht mehr Keilschrift hatte, war das ein Produktivitätsgewinn. Dann jetzt hast du irgendwie Autocorrect. Also ich glaube, es sind immer wieder neue Stufen des Produktivitätsgewinns. Aber am Ende ist es alles ein Handwerkszeug. Ja, die Violine, aber spielen muss man sie immer noch. Ja.
Wir könnten, glaube ich, noch unglaublich lange mit dir weitersprechen. Ich würde gerne aber noch einen Bogen schlagen und zwar ein bisschen von den Themen, die du erlebt hast, nochmal an die junge Generation auch weiterzugeben. Vielleicht mit dem Punkt, die Entscheidung, die du damals getroffen hast, Konzern, Beratung, Industrie. Was sind so die Punkte, wo du sagst, ein paar Schlagworte, die gebe ich an diejenigen mit, die gerade noch am Anfang ihrer Karriere stehen?
Also ich glaube, das eine ist, dass man sich selber kennen sollte und denken sollte, was ist das Richtige für mich? Was sind meine Prioritäten im Leben? Ja, ist es Geld? Ist es Prestige? Ist es irgendwie Zufriedenheit? Ist es Freizeit? Ich glaube, das ist sehr individuell und man sollte sich besser klar darüber werden, um glücklich zu sein. Und das kann ja ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Ich glaube, man ist extrem schlecht beraten, wenn man was tut, weil man glaubt, dass man das so tun sollte, generell. Ich glaube, dann ist immer die Frage Investition versus Return. Ich habe ja nach 10 Jahren mich nochmal bewusst entschieden, deutlich zu investieren, statt einfach meine Karriere weiterzumachen. Und ich weiß gar nicht, ob ich heute weiter wäre, wenn ich das gemacht hätte oder den Weg nicht eingeschlagen habe. Aber das war für mich kein Entscheidungskriterium. Ja, das ist eigentlich.
Und dann kommen wir auch schon zu unserer traditionellen Abschlussfrage. Wen würdest du denn gerne bei uns im Podcast hören? Also wen findest du inspirierend? Wer ist in deinem Netzwerk international? Und du sagst, das ist jemand, der bräuchte mal, von dem müssen mehr Leute hören.
Da gibt es echt einige. Aber wenn ich jetzt gesagt hätte Barack Obama, dann hätte ich wahrscheinlich...
Stell uns den Kontakt her.
Nein, also ich hab eine ganze Reihe von Mentoren. Es gibt wirklich tolle. Vielleicht können wir das mal offline besprechen. Ich glaube, vielleicht zu der Frage noch vorher. Ich glaube, es ist wichtig, dass man themenbezogene Rollenmodelle hat. Ich schaue immer, ich frage mich immer, wenn ich Leute in Führungspositionen sehe oder andere, frage ich mich immer, was ist die Genialität? Was ist diese eine Genialität, die haben, warum die das sind? Es gibt ja diese Theorie, dass Spikes viel wichtiger sind als quasi einigermaßen gut in allem. Und ich frage mich dann immer, was ist der Spike? Und beobachte Leute bewusst auf der Suche nach diesem einen Spike. Und wenn ich den findest du eigentlich immer, ja, wenn du genau hinguckst. Und dann versuche ich auf diesem Thema von Kollegen zu lernen, auch in meinem Team, auch in meinem direkten Team, meinen Direct Reports. Was haben die von denen, also das ist auch mein Ziel, dass ich mich mit Leuten umgebe, die irgendwas anders können und besser können als ich, um dann auf diesem einen Bereich von denen zu lernen.
Was ist dein Spike?
Ich glaube, was ich gut kann, ist aus einem sehr komplexen Wust von Dingen zu sagen, das sind die drei Sachen, die wir machen müssen in sehr schneller Zeit. Also das ist konstant Feedback, was ich bekomme, die Klarheit und die Sicherheit, dass ich einfach sage, was ist und wo wir hin müssen und dass ich Gott sei Dank auch relativ oft damit richtig liege.
Ja, wenn ihr das lernen wollt, dann sucht den Steffen auf LinkedIn und schreibt ihm. Vielen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht und ich glaube, es ist ein Gespräch, aus dem man viel mitnehmen kann.
Es war ein unglaublich kurzweiliges Gespräch vor allen Dingen. Es hat unglaublich Spaß gemacht.
Obwohl es recht lang war für unsere Verhältnisse.
Das stimmt. Trotzdem haben wir sehr, sehr viel Spaß gehabt. Vielen Dank, lieber Steffen.
Ja, vielen Dank auch von mir. Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte.